Es ist der große Finaltag. Es geht nicht ums Finale vom DFB-Pokal, auch nicht von der Champions League oder vom Eurovision Song Contest. Aber ein ähnlich bedeutsames Ereignis war es damals auch in Jerusalem. Es ist das große Finale von diesem Fest, das schon seit 7 Tagen andauert. Der letzte Tag vom Laubhüttenfest. Es ist so eine Art Erntedankfest, das man im Herbst feiert in Jerusalem. Kommen da alle zusammen. Die ganze Stadt ist seit einer Woche schon im Festmodus. Und jetzt, am letzten Tag, kommt das große Finale. Das große Ritual, wo so viele Menschen zuschauen. Es heißt Simchat Beit Hashoeva. Direkt nach dem Morgenbrandopfer zieht ein Priester vom Tempel aus durch die Gassen von Jerusalem hinunter zum Teich Siloah. Und er hat einen goldenen Kelch dabei. Ungefähr so ein, vielleicht ein bisschen größer, 1,6 Liter hatten da reingepasst. Das sind hier vielleicht nicht ganz so viel, aber ungefähr so ein Kelch hat er mit dabei. Der Priester zieht also durch Jerusalem hinunter an den Teich Siloah. Die Leute gehen hinterher, beobachten das ganze Treiben. Dort schöpft er diesen Kelch voll. Und dann geht's wieder zurück, den Weg hinauf nach Jerusalem zum Tempel. Er zieht durch das Hulda-Tor, zieht er ein, das ist ein ganz festgelegter Weg. Und innerhalb vom Tempel gibt's sogar ein Wassertor. Das durchschreitet er mit diesem Wasser in der Hand, in diesem goldenen Krug. Die Leute gucken zu, als er durch dieses Tor schreitet, fangen die Posaunen an zu spielen. Es ist wirklich eine feierliche Prozession durch Jerusalem, die da jedes Jahr am Laubhüttenfest abgehalten wird. Und dann ganz am Schluss gießt er oben angekommen im Tempel aus diesem goldenen Krug das Wasser in ein anderes Gefäß, ein silbernes Gefäß. Und dieses silberne Gefäß hat unten eine Öffnung. Und da läuft das Wasser raus über den Altar oder am Fuß des Altares entlang als Zeichen des Dankes. Fließendes Wasser, lebendiges Wasser. Im Hebräischen ist fließendes Wasser das lebendige Wasser. Er lässt das Wasser fließen als Zeichen an Gott für das, als Dankbarkeit für das, dass er Wasser geschenkt hat, dass was wachsen kann. Gleichzeitig hat man vom Morgenbrandopfer auch noch ein bisschen Wein, das man auch mit dem Wasser gleichzeitig auch ausgießt, mit so einem silbernen Gefäß, mit einer Öffnung. Und es verteilt sich dann auch am Altar. Und das ist ein Ritual, das man jedes Jahr gefeiert hat am Laubhüttenfest. Und mitten hinein in dieses Ritual erhebt sich auf einmal jemand mit ganz lauter Stimme, so dass man ihn gut hören kann. Das ist Jesus. Und er sagt was. Er war eigentlich nur heimlich auf diesem Fest. Eigentlich haben seine Brüder gesagt, er soll mitkommen. Er hat gesagt, nee, er geht nicht mit. Und er ist erst später dazugekommen, als das Fest schon halb vorbei war. Aber dann ist er doch so ein bisschen unerkannt in Jerusalem angekommen. Und jetzt, an diesem letzten Tag, steht er öffentlich hin und sagt mitten hinein in dieses Ritual, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das ist der Beginn von unserem Predigttext heute. Unser Predigttext steht in Johannes 7, also nur 3 Kapitel nach der Geschichte, für die wir gerade gesehen haben. Und da beginnt so, das sind nur 3 Verse und der erste Vers ist eben dieser. Da schreibt uns Johannes ausdrücklich sogar noch dazu, am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich denke, dass es kein Zufall war, dass er das genau an diesem Tag sagt, wo die ganze Festgemeinde dieses Ritual feiert, dieses Wasserschöpfritual mit dem Priester und mit dem goldenen Krug, das Dankritual gegenüber Gott. Das passt ja ganz gut dahin. Man dankt Gott für das, was er gegeben hat, für das Wasser, das er schenkt, für das Leben, das damit möglich ist. Gott hat nämlich die Schöpfung so angelegt, dass dort Leben entstehen kann, wo Wasser ist und nur dort, wo Wasser ist. Es braucht Wasser, dass Leben entsteht. Es braucht Wasser, dass was wachsen kann, dass was gedeihen kann. Das weiß bei uns jeder, der kürzlich, als es so warm war, da waren viele unterwegs mit ihrer Gießkanne auf dem Friedhof. Ich sehe das ja immer so ein bisschen, wenn da was los ist. Und ihr vielleicht waren einige von euch da auch dabei oder haben in ihren Gärten mit dem Schlauch da ordentlich gegossen. Man muss gießen, dass was wächst oder wenigstens, dass es schön wächst, so wie man sich's wünscht. Gell? Und jetzt war bei uns ausgerechnet an dem Tag, wo es so warm war, in der Zeit war das Wasser abgestellt, weil da eine Baustelle ist gerade. Dann haben bei mir Leute geklingelt, ob sie da Wasser von mir kriegen können mit ihrer Gießkanne. Manche haben es von daheim mitgebracht. Sogar Leute von auswärts, die gekommen sind zum Grab gießen, für die war es natürlich ganz blöd, dass es abgestellt war. Die haben dann von mir Wasser gekriegt und dann haben sie da ihr Grab gießen können. Weil ohne Wasser geht's halt nicht. Gell? Man braucht Wasser, dass was wachsen kann. Oder ich habe das neulich auch gemerkt, als eben wegen dieser gleichen Baustelle ich einen Zettel in meinem Briefkasten gefunden habe, dass ein Tag das Wasser abgestellt wird. wenn man die Leitung stilllegt und bis man dann eine Ersatzleitung gelegt hat, ist ein Tag lang kein Wasser da. Ich soll doch vorher bitte mir Eimer voll machen, ja, dass ich gerüstet bin. Also hat man das natürlich gemacht. Und man merkt an so einem Tag erstmal, wenn man vom Zähneputzen übers Waschen, Duschen, Kochen, Klospülen, wenn man das Wasser rationieren muss, dann merkt man erstmal, für was man alles so Wasser braucht an so einem normalen Tag. Gell? Das merkt man sonst gar nicht. Aber an dem Tag habe ich es gemerkt. Fürs Blumengießen hat es an dem Tag nicht mehr gereicht. Zum Glück haben die Arbeiter mir da so eine Ersatzwasserleitung reingelegt, dass man jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall da wieder genug Wasser hat. Wasser braucht's zu leben. Wir brauchen Wasser zu leben. Es gibt Leben nur, wo es Wasser gibt. Das merkt man auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine Sonde auf den Mars schickt. Ja? Die Amerikaner sind ja schon ein bisschen dort, die Chinesen sind seit gestern auch dort. Und was machen die Sonden als allererstes? Sie suchen nach Wasser. Das hat man gestern in den Nachrichten wieder gehört. Warum sucht man auf dem Mars nach Wasser? Weil nur wenn es Wasser gibt, kann auch Leben möglich sein. Es ist einfach im Grunde der Schöpfung so angelegt, dass Wasser notwendig ist fürs Leben. Es ist lebensnotwendig. Für uns ist es lebensnotwendig. Jeder von euch besteht zu einem Großteil aus Wasser. Ja? So zwischen 60-80%, das ändert sich je nach Alter. Ich glaube, junge Kinder sind es mehr, da geht es mehr Richtung 80%. Und je älter man wird, wird's dann eher, wird man ein bisschen trockener, ein bisschen eher Richtung 60%. Und trotzdem, wenn man dir das Wasser entziehen würde, würdest du sterben, weil es ohne Wasser nicht geht. Wir brauchen Wasser. Und deshalb haben wir auch Durst manchmal, dass wir dieses Wasser wieder auffüllen können, dass wir den Wasserhaushalt rechtzeitig auffüllen können. Wasser hält uns lebendig. Und dafür kann man Gott dankbar sein, so wie es die Juden damals gemacht haben mit diesem Ritual, mit diesem Kelch. Wir dürfen Gott Danke sagen für das Wasser, das er uns schenkt. Und genau dann stellt Jesus sich hin und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus ist der Wasserversorger, der unseren Durst nach Leben stillen kann. Nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, wie das normales Wasser kann. Er sagt dieser Frau im Brunnen, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, dann werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. So hat es der Frau im Brunnen gesagt. Jesus hat uns ein Wasser zu geben, das ein Leben möglich macht, das nochmal viel mehr ist als unser Leben hier. Er ist der Durstlöscher, der unseren Durst nach dem Leben in Ewigkeit stillen kann. Das, was sonst keiner stillen kann. Aber er ist der auch, der Wasserspender ist, dass dieses Leben überhaupt möglich ist. Ohne ihn wird es dieses Leben in Ewigkeit nicht geben. Genauso wenig, wie es ohne Wasser Leben geben würde in dieser Welt. Und dieses Wasser, das Jesus uns schenkt, das kann noch mal viel mehr. Das hat die Frau im Brunnen erfahren dürfen. Dieses Wasser, das das ewige Leben möglich macht, schwemmt bei ihr diese Ablehnung weg. Am Anfang will sie den Menschen aus dem Weg gehen. Am Schluss geht sie zurück in die Stadt und verkündigt denen, wen sie da getroffen hat. Das Wasser des Lebens, das sie an diesem Tag geschenkt bekommen hat, schwemmt diese Ablehnung weg, diese Grenzen, die da zwischen Menschen sind. Oder auch schon im Gespräch kann man das merken. Am Anfang ist sie völlig überrascht, weil eigentlich Juden und Samaritaner sich nicht mal miteinander unterhalten, schon gar nicht ein Mann und eine Frau. Aber Jesus überwindet diese Grenze, diese Barriere. Es gibt es heute immer noch, dass da Grenzen sind zwischen Menschen, dass Menschen sich voneinander abschotten. Oder wir merken das ja gerade, dass Volksgruppen sich voneinander abgrenzen, ja, und sogar Kriege führen gegeneinander. Das ist so ganz tief drin. Das Wasser, das Jesus schenkt, kann das überwinden. Das Wasser zum ewigen Leben überwindet diese Abgrenzungen von anderen Völkern, von anderen Rassen. Das Wasser, das Jesus schenkt, überbrückt diese Dinge, wo wir uns voneinander abgrenzen. Oder auch das, was unser Durst ist, wie wir unserem Leben einen Sinn geben wollen. Es gibt heute so viele Dinge, mit denen wir versuchen, unseren Durst nach dem Sinn im Leben zu stillen. Ob das Erfolg ist oder Reichtum ist oder ganz einfache Dinge, dass man sich die Träume verwirklicht, die man sich so hat im Leben, dass man sich ein Häusle baut, eine Familie gründet, alles das, was man sich wünscht, was einem Sinn und Kraft im Leben gibt. Jesus macht uns frei davon, dass wir nach all dem streben müssen, was uns Sinn gibt, weil er uns einen Sinn schon schenkt. Das Leben, das er schenkt, macht uns sinnvoll. Der, wer zu Jesus kommt und von dem Wasser trinkt, das er gibt, in dem blüht schon ein ganz neues Leben auf, jetzt schon, hier schon. Da wird schon was Neues geschaffen, in ihm drin. So wie es bei der Schöpfung eben auch ist, dass aus dem Wasser was entstehen kann. So ist in uns jetzt auch mit dem Wasser, das Jesus uns gibt. Das Wasser des ewigen Lebens lässt was wachsen in uns. Dazu lädt Jesus ein: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Dazu lädt er auch ein an diesem Festtag, am Laubhüttenfest in Jerusalem. Er zwingt niemand, er lädt einfach ein, er stellt sich hin und sagt, dass man bei ihm nochmal ein ganz wertvolleres Wasser kriegen kann. Also Jesus bietet ein Wasser zum Leben an, zu einem nochmal mehr Leben als das, was wir hier kennen. Aber ein Wasser, das lebensnotwendig ist für das ewige Leben. Das ist der erste Teil von unserer Predigt, weil es auch der erste Teil von seinem Auftritt war. Aber er war noch nicht fertig, er hat nämlich noch einen zweiten Satz hinterher geschickt. Jesus sagt nämlich dann weiter: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann gibt uns auch da der Johannes gleich noch eine Erklärung mit, dass wir auch verstehen, was er damit meint, besser als die Leute damals. Da steht er nämlich weiter: Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und das ist ein zweiter Punkt auch für uns heute Morgen. Der, der an Jesus glaubt, der ist nicht nur einer, der Wasser aufnimmt, das Wasser des Lebens, sondern auch einer, der es weitergibt, der selber zu einer Quelle wird. Und das hat mit dem Heiligen Geist zu tun, so sagt Jesus. Durch den Glauben nutzt Jesus uns, so wie bei diesem Wasserschöpfritual das silberne Gefäß war, nicht das goldene, das silberne, das einen Ausfluss hat. Das silberne Gefäß, wo auch das Wasser wieder rausfließen kann, so sind wir, das mit der Öffnung. Der goldene Krug, der bewahrte das Wasser. Das soll das Wasser festhalten. Das silberne Gefäß soll es weitergeben. Und wenn wir an Jesus glauben, sind wir wie diese silbernen Gefäße, die nicht nur für sich selber Wasser aufnehmen, sondern es dann auch weitergeben dürfen. Das wussten die Leute in Israel damals wahrscheinlich ganz besonders zu schätzen. Ich habe das mal so ein bisschen schätzen gelernt, wo ich mal vor 6 Jahren war das, 2015 war ich in Mailand. Da war gerade in dieser Zeit die Expo-Weltausstellung in Mailand. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, da ist immer an einem Ort so eine Weltausstellung, wo die ganzen Länder oder fast alle Länder der Welt sich präsentieren in so Pavillons. Und ich war dann auch in dem Pavillon von Israel. Und Israel hat sich dort präsentiert mit dem, dass sie stolz drauf sind, dass sie in der Wasserversorgung so fortschrittlich und vorrangig sind. Also dass sie ganz besonders gut das hinbekommen, dass man in Gebiete, die eigentlich unbewässert sind, dass sie die bewässern und fruchtbar machen. Das haben sie da vorgestellt, was für Technologien sie da schon entwickelt haben. Da ist Israel wirklich ein ganz fortschrittliches Land, weil es dort natürlich nötig ist. Da gibt es ganz viele trockene Ecken und die muss man bewässern und dann kann man aber auch sehen, dass da Wasser entsteht. Dass da was wächst, dass da was grünt. Oder wenn ihr euch mal die Landkarte anguckt von Ägypten zum Beispiel, dann seht ihr da einen grünen Streifen, genau da, wo der Nil entlang fließt. Da, wo das fließende Wasser ist, da wächst was, da entsteht was. Drumherum bleibt viel grau und tot. Oder im Toten Meer sieht man das ja auch, gell? Im Jordan fließt das Wasser, rund um den Jordan ist alles schön grün. Und im Toten Meer selber, da lebt fast nichts mehr, nur noch ein paar Mikroben. Weil der Jordan keinen Ausfluss mehr hat, weil er so tief liegt, dass nichts mehr rausfließt, weil es da nicht mehr fließt, das Wasser, sondern nur noch stehen bleibt. Der Ausfluss ist das, was nötig ist, dass Wasser fließt, dass es lebendig ist und auch das Leben entstehen kann. Und so ist es bei uns ja auch, bei unserem Körper. Ja, wenn wir mit Wasser Giftstoffe aus unserem Körper ausspülen, dann setzt man unserem Körper Wasser zu, aber das muss auch irgendwo wieder raus. Wenn es nur drin bleiben würde, dann wird man das Gift nicht loswerden. Oder mir ist neulich noch ein ganz praktisches Beispiel eingefallen. Ich war neulich mal joggen, wieder. Also ich mache das nicht ständig, aber ab und zu dann halt doch. Und das war, letzten Montag war ich joggen, da war es warm. Und da bin ich dahinter irgendwo bei der Herde, wo die Büffel da gerade grasen, bin ich rum vorbeikommen. Da gibt es so ein Wasserloch. Und natürlich kriegt man Durst unterwegs. Und ich bin an dem Wasserloch vorbeigelaufen, aber das Wasser in dem Wasserloch war nicht so richtig einladend und erfrischend. Ja, ich bin da fröhlich weitergelaufen, trotz Durst. Und nachher bin ich heimgekommen und habe geduscht und habe gedacht, boah, dieses fließende Wasser aus meiner Dusche, das belebt mich wieder ganz neu. Das ist so ganz anders als dieses Wasser in diesem Wasserloch bei der Büffelherde. Das eine ist abgestanden, das andere ist fließend. Beides ist Wasser, aber das eine belebt und das andere wird mich überhaupt nicht beleben, wenn ich da hingehen würde. Der Geist Gottes, so sagt Jesus, der ist in uns wie lebendiges Wasser, fließendes Wasser, wie Wasser, das weiterfließt über uns hinaus. Wenn wir glauben, dann glauben wir nicht so wie ein Tümpel oder wie das tote Meer. Wir sollen nicht abgestanden glauben, sondern so, dass Wasser fließt. So wird es zum Lebenswasser. Wir sind durch den Heiligen Geist keine Lebenswasserhochbehälter, sondern wir sind dazu da, Wasser weiterzugeben. Wir sind wie Gießkannen. Ich habe mal so ein Anschauungsobjekt dabei. Ja? Im Gegensatz zu diesem Krug kann die Gießkanne zwar auch Wasser speichern, ja, da muss man auch Wasser einfüllen, und das ist natürlich wichtig, klar, das gehört dazu, gell? Sonst kann natürlich gar nichts passieren. Aber wenn die Gießkanne nur das Wasser aufnimmt und für sich behält, dann erfüllt sie ihre Funktion eigentlich nicht. Dann ist sie nicht viel mehr als ein Eimer. Die Gießkanne ist deshalb besonders, weil sie ja die Aufgabe hat, dass tatsächlich dann auch was weitergegeben wird, ja, dass sie was verstreut, dass sie das Wasser weitergibt an andere. Vielleicht sogar mit so einem schönen Aufsatz, ich weiß gar nicht, wie das der Fachbegriff ist für diesen Aufsatz da vorne, Sprenzer sagen wir immer daheim, vielleicht sagt ihr das auch. Auf jeden Fall, dieser Aufsatz, der verteilt dieses Wasser so richtig schön, ja? Und das ist die Aufgabe von einer Gießkanne. Und für uns als Christen ist im Grunde die Aufgabe, so zu sein wie eine Gießkanne, nicht wie ein Eimer. Das Lebenswasser, das wir empfangen haben, nicht nur für uns behalten, sondern weitergeben, fließen lassen, auf andere weitergeben. Wir haben als Christen eine Funktion für die Welt. Wir haben als Christen eine Funktion für die Menschen um uns. Wir tragen das Wasser des ewigen Lebens in uns, durch unseren Glauben. Und durch den Heiligen Geist können wir es auch weitergeben. Wie tun wir das in unserem alltäglichen Leben? Man könnte zum Beispiel damit anfangen, dass man sagt, das, was ich von Gott bekomme, das, was ich mir von ihm wünsche, das, was ich brauche, zum Beispiel so Dinge wie Gnade, Barmherzigkeit. Da könnte ich mir auch mal überlegen, wie kann ich das weitergeben an andere? Nicht nur für mich behalten, nicht nur für mich beanspruchen, nicht nur darum bitten, dass Jesus mir gnädig ist, sondern auch überlegen, wie kann ich gnädig sein? Ich glaube, wenn wir als Christen das tun, wenn wir gnädig sind, barmherzig sind, gerade jetzt in dieser Zeit, wo man so ungnädig ist, ich finde, wir leben gerade in einer sehr unbarmherzigen Zeit, wo man sehr ungnädig miteinander umgeht, wo jedes kleine Wort einem im Mund rumgedreht wird, wo man manchmal Leute den Strick dreht aus Dingen, die sie vor irgendwelche Ewigkeiten schon gesagt haben oder einen Fehler, den sie mal gemacht haben, der wird auf einmal ganz groß gemacht. Wenn wir als Christen gnädig sind und barmherzig sind, dann fließt Lebenswasser. Dann geben wir was weiter, was für Menschen um uns ganz wichtig ist. Oder wenn wir Abgrenzungen überwinden, so wie es Jesus getan hat. Jesus hat diese Abgrenzungen überwunden, die damals waren zwischen Juden und Samaritern. Jesus hat auch für uns die Grenze überwunden, die zwischen uns und Gott war, durch seine Vergebung. Das können wir auch mal überlegen, wie können wir denn Grenzen überwinden, die zwischen uns und anderen Menschen sind. Vielleicht, weil da irgendwelche Geschichten waren, die da zwischen uns stehen. Vielleicht, weil man von der Persönlichkeit irgendwie nicht so gut zusammenpasst. Wie können wir so leben, dass wir uns nicht voneinander abgrenzen? Ich glaube, da fängt es schon an, dass wir Lebenswasser weitergeben und zur Gießkanne werden. Oder Hoffnung ist auch sowas. Das kriegen wir von Jesus und wir brauchen das auch, ja, eine Hoffnung. Das ist was ganz Wertvolles, was er uns schenkt, dass wir nicht verzweifeln, auch nicht an schwierigen Momenten in dieser Welt oder in unserer Geschichte. Es ist gut, dass wir das annehmen dürfen von Gott. Und jetzt können wir im nächsten Schritt überlegen, wie können wir eigentlich Hoffnung weitergeben, weil andere Leute brauchen das auch. Unsere Zeit braucht es. Die Menschen um uns brauchen das. Wir sind die, die Hoffnung weitertragen können. Das ist unsere Funktion in der Welt. So werden wir zu Wasserspendern. Oder ein letztes Beispiel ist für mich auch das Gebet. Wir sind als Christen berufen, für die Menschen um uns zu beten. Für unser Land, aber ganz speziell auch für unsere Orte, in denen wir wohnen. Beten wir doch, dass Gott seinen Geist ausgießt über die Hohensteiner Teilorte. Denn als Ortsgemeinde von Hohenstein, von Bernloch, Meidelstetten, Oberstetten, sind wir zuständig fürs Gebet für unsere Ortsteile. Wer soll es denn sonst machen, wenn nicht wir? Wir als Kirchengemeinde sind so Wasserspender, dass wir auch für die Menschen hier beten. Wir wissen, was die beschäftigt, wir wissen, was die brauchen. Wir erfahren es von unseren Nachbarn, wie es denen geht. Und da ist das Gebet genau das, was wir weitergeben können und sollen. Das ist unsere Funktion. Es wäre schade, wenn wir das nur für uns behalten, sondern die Funktion, von der Jesus spricht, dass wir selber zur Quelle lebendigen Wassers werden, heißt eben, dass wir eben auch für andere Menschen um uns beten dürfen, dass sie mit ihrem Durst nach Leben auch zu Jesus kommen. Der Heilige Geist kann uns das zeigen, wann und wo das dran ist, wie wir Ströme des lebendigen Wassers auch in unsere Umfelder, in unsere Nachbarschaften, in unsere Dörfer fließen lassen können. Lasst uns beten, dass es Pfingsten wird in unseren Dörfern. Und das ist mir wichtig heute, liebe Gemeinde, dass wir nicht nur Traditionen aufrechterhalten, wie diesen goldenen Krug. Das ist ja auch wichtig, ja, dass wir Traditionen auch leben, auch öffentlich leben. Dass man dankbar ist Gott gegenüber für das, was er uns schenkt. Das darf man auch ganz öffentlich machen, machen wir auch. Und trotzdem braucht es darüber hin mehr noch, außer diesen öffentlich sichtbaren Festen und Gottesdiensten, wie wir es hier feiern, braucht es auch das, dass wir das Lebenswasser weitergeben. Dass Glaube lebendig ist und eben nicht in abgestandener, nicht wie ein abgestandener Tümpel wahrgenommen wird. Da, wo Glaube fließt, kann es gar nicht so weit kommen. Ich lese uns zum Schluss nochmal alle drei Verse am Stück, die Jesus gesagt hat damals beim Laubhüttenfest. Johannes 7, 37 bis 39. Am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Heute ist der Geist da, denn Jesus ist verherrlicht und wir dürfen ihn weitertragen. Amen.